Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber der wunderbare Yannick Schubert. Moin.
Moin, du wunderbare Jonas.
Oh, das ist aber lieb, danke. Was für ein toller Einstieg, so spät am Abend. Naja, es ist 17 Uhr.
Spät am Abend, mein Gott.
Bist du schon so alt. Wir müssen mal wieder über KI reden.
Wir müssen, ja.
Wir sollten. Und zwar wollen wir heute mal drüber sprechen, wie insbesondere du, das ist, glaube ich, das Spannende, weil du ja im dich auf E-Com spezialisiert hast, wie du da jetzt die Entwicklungen siehst mit KI. Wir haben ja schon viel auch über Content Sites gesprochen, aber E-Com ist da ja immer noch mal was anderes. Deshalb lass uns da heute mal drüber sprechen und ein bisschen diskutieren, wie deine Meinung ist, was sich da jetzt verändert und wie sehr.
Bevor wir aber nun richtig mit der Folge loslegen, noch ein paar Worte zum Sponsor der heutigen Folge, und das ist Finseo. Finseo ist ein AI-Visibility-Tool, das dir konkrete Handlungsempfehlungen aufzeigt und Optimierungspotenziale ableitet. Du kannst dabei die Sichtbarkeit deiner Marken in KI-Modellen tracken und analysieren, wie und wo deine Marken erwähnt oder auch zitiert werden. Du hast außerdem die Möglichkeit zu prüfen, wie der Wettbewerb dasteht, was genau und vor allem wen die KI in deiner Branche empfiehlt. Ein cooles Feature, wie ich finde, ist, du kannst Logfiles hochladen und damit deinen Bot-Traffic analysieren. So bekommst du ein umfassendes Bild deines KI-Traffics und der KI-Sichtbarkeit deiner Webseite. All das hilft dir dabei, einen umfassenden Überblick über das Geschehen in der KI-Suche zu bekommen und dementsprechend Handlungsmaßnahmen abzuleiten. Deswegen hilft Finseo dir dabei, wichtige Insights zu generieren und zu schauen, wie du in deinem Marktsegment in KI dastehst. Jonas und ich nutzen das Tool mittlerweile fast täglich, um Sichtbarkeit, Performance und unsere relevanten Prompts zu tracken. Wenn du das Ganze selber ausprobieren willst und dich vom Tool selbst überzeugen willst, dann gehe jetzt auf www.finseo.ai. Ich buchstabiere nochmal. www.finseo.ai und lege dir einen kostenlosen Account an. Zusätzlich findest du den Link zur Webseite natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge.
Nachdem wir in der, ich glaube, es war in der letzten Folge, ne, mit dem Hans?
Ja, das war die letzte Folge.
Da haben wir ja mit ihm schon drüber gesprochen, wie er so die Entwicklung sieht. Und ich glaube, auf seine Meinung kann man auch recht viel geben. Er kennt sich ja sehr gut aus. Und er hat ja auch gesagt, dass er so sieht, bei Content Sites wird wahrscheinlich 90-95%, hat er, glaube ich, gesagt, der Klicks einbrechen, was einfach so eine Zahl ist. Die ist jetzt natürlich erstmal so halb dahingesagt, so halb aber auch schon durch manche Studien belegt und Case Studies. Und es ist auch meine Annahme, dass es bei Ratgeberseiten insbesondere, ne, haben wir ja oft drüber geredet, bei Top of Funnel, bei schnell zu beantwortenden Dingen, einfachen Themen, die nicht unbedingt sehr viel Vertrauen erfordern, sondern vielleicht einfach Technik sind, mach das, dann das. Das wird passieren. Aber der E-Commerce-Bereich ist ja jetzt auf jeden Fall definitiv noch ganz anders. Der hat auch nicht diese Entwicklung wie jetzt zum Beispiel meine Seite, wo ich 30% mehr Impressions habe und 30% weniger Traffic. Mhm. Das ist beim E-Com ja nochmal ganz anders. Wie siehst du da gerade den Status quo?
Also aktuell, zu aktuellem Zeitpunkt, merke ich die Auswirkungen von KI eher noch selten oder eher weniger. Also man muss da auch schon ein bisschen auf die Branche gucken, in der man sich bewegt. Was für Produkte gekauft werden, sind das jetzt wirklich schnell so fast-moving Consumer Goods, ne, so FMCG, die wirklich mal schnell gekauft werden, die jetzt nicht irgendwie ein Produkt für 500, 600, 700 Euro sind, so zum Beispiel, oder ein Fernseher zum Beispiel, den kaufst du jetzt nicht alle paar Monate einfach mal so nebenbei, sondern da machst du dich schon mehr Gedanken? Ja, du schüttelst den Kopf.
Aber. So rich bitches wie wir, klar. Also jede zweite Woche einen neuen OLED, oder?
Ja, klar, natürlich. Nee, also da ist natürlich die Buyer-Journey nochmal eine ganz andere. Und da kann es auch eventuell sein, dass man dann schon nochmal ein, zweimal mehr ChatGPT und Co. fragt und da sich nochmal irgendwie so ein bisschen so beraten lässt, bevor man sich mal extrem gezielt damit auseinandersetzt.
Also siehst du da aktuell jetzt noch keine Einbrüche oder krassen Veränderungen auch in der Performance am Ende, und mit Performance meine ich Umsatz?
Tatsächlich nicht. Also ich hab natürlich mal ein Kundenprojekt gehabt, da haben wir schon allgemein gemerkt, dass ein bisschen was eingebrochen ist. Da, ne, das, also bevor SEO relevant wurde mit mir als Dienstleister. Ne, und dann ist halt schon ganz, ganz typische Probleme, wenn du jetzt nicht auf SEO achtest und wenn du jetzt irgendwie den Shop blöd strukturierst und die UX keine Rolle spielt, dann natürlich machst du immer weniger Umsatz, oder dann hängt natürlich der organische Umsatz hinterher. Aber jetzt eine klare eine klare Tendenz, wo man jetzt sagen kann, okay, ich merke seit beispielsweise jetzt einem halben Jahr oder einem Jahr, dass es kontinuierlich bergab geht durch KI, so von den Klicks und Impressions und Traffic, merke ich tatsächlich im E-Commerce-Bereich so nicht. Was ich merke ist, dadurch, dass sich schon vor längerem die ganzen SERP-Layouts immer wieder geändert haben und aktuell sehr, sehr viele Ads sind, irgendwie andere Elemente, die einfach Product Grids und andere, ist tatsächlich auch teilweise AI-Overviews, was sehr, sehr komisch ist bei vielen E-Commerce-Anfragen, passt das irgendwie nicht so richtig, aber die kommen trotzdem, drückt die organischen Ergebnisse immer weiter nach unten. Und dann habe ich schon gemerkt, dass tatsächlich so bei der einen oder anderen Kategorie schon die Klickzahlen ein bisschen runtergehen. Der Effekt ist aber nicht über all meine Kundenprojekte oder all die Websites, die ich so im Blick habe, auch Websites, die jetzt nicht Kundenprojekte sind. Ich will mal einfach ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, wenn ich das so sagen kann. Und da merke ich halt jetzt nicht eine klare Tendenz, dass du jetzt sagst, okay, pauschal, seit einem Jahr geht's leicht bergab, sagen wir mal so.
Merke ich aktuell nicht. Du hast mir auch schon öfter erzählt und ich weiß nicht, ob du es im Podcast, ja, hast du bestimmt auch schon erwähnt, dass bei deinen Kunden auch mehr und mehr Anfragen dann direkt über ChatGPT oder, ich glaube, ChatGPT war da führend gekommen sind. Also da merkst du auf jeden Fall einen Anstieg, richtig?
Ja, da merke ich einen Anstieg.
da kommt jemand nach Hause, deshalb muss der Hund ein bisschen bellen. Ja, du hattest ja erzählt, dass es da einen Anstieg gibt in Form von mehr, also ich meine, das ist natürlich schwierig zu sagen, Anstieg, es gab vorher kein ChatGPT. Also klar gibt es einen Anstieg, wenn es ChatGPT gibt. Also, aber du siehst jetzt nicht, dass die Einbrüche eben stattfinden bei organischem Traffic,
ja,
sondern auch das bleibt einfach erstmal gleich.
Ja, also ich muss sagen, auch wo der Traffic bei den Seiten, die ich im Blick gehabt habe oder aktuell noch im Blick habe, wo es ein bisschen runtergegangen ist, ich bin mir nicht sicher, ob das auch an KI liegt. Mhm. Ich glaube, es liegt generell daran, dass sich, wie gesagt, das SERP-Layout schon stark verändert hat im Vergleich von vor 2-3 Jahren. Und ich muss sagen, ich bin eher der Meinung, dass tatsächlich das SERP-Layout entscheidender und kritischer ist für die organische Klick- oder Traffic-Performance, sagen wir es mal so. Okay. Umsatz lassen wir jetzt, klammern wir mal kurz ein bisschen aus. Aber ich glaube, die organische Klick- und Traffic-Performance liegt zu 80-90% am SERP-Layout, was jetzt nicht nur heißt, okay, ob da jetzt ein AI-Mod kommt oder nicht.
Das ist ja auch Status Quo. Wir wissen ja auch nicht, wie es sich verändert, genau, aber wir sind uns ja auch sicher, dass es sich verändert. Also irgendeine Form von AI-Mode wird sich wahrscheinlich durchsetzen, auch für E-Commerce-Bereich, also auch zum Kauf, dass man direkt über die Agenten kaufen kann, direkt über ChatGPT kaufen kann. Das kommt ja noch, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es natürlich schon mal zum einen beruhigend, zum anderen würde ich auch noch so ein bisschen einen Qualifier mit reinsetzen. Mhm. Du arbeitest ja, also allein die Tatsache, dass du natürlich mit den Kunden arbeitest, heißt ja, dass du aktiv das SEO vorantreibst mit diesen Kunden, was heißt, dass du entweder dafür sorgst, dass wenn jetzt die Klicks weniger werden oder die Performance schlechter wird, dass die langsamer schlechter wird, als wenn man nichts tun würde. Oder du sorgst sogar dafür, dass, das hast du mir auch schon erzählt, du nach wie vor bei Kunden siehst, dass ein Wachstum stattfindet in Form von Klicks und in Form von Umsatz, der organisch kommt. Aber das ist natürlich ein bisschen verzerrt, in Anführungszeichen, durch das Bild dessen, dass du natürlich an den Seiten arbeitest.
Definitiv. Genau, was man halt dann deswegen sagen kann, oder das ist jetzt so ein bisschen anekdotische Evidenz, weil ich es halt aus meiner Erfahrung heraus erzähle, das muss jetzt nicht für den Großteil der Shops zutreffen, das kann natürlich dann schon anders sein. Aber soweit ich es beurteilen kann, ist es tatsächlich oft so, dass du sogar ein Wachstum in der Performance hast.
Ja.
Auch Klicks und Traffic. Also ich rede jetzt nicht nur über den Umsatz, sondern ich rede jetzt oder aktuell jetzt tatsächlich über Klicks und Traffic. Also es ist immer noch möglich, Klicks und Traffic, Impressions natürlich auch, zu steigern mit Kategorieseiten, mit Produktseiten, aber tatsächlich auch vor allem fokussiert auf Kategorieseiten. Da ist natürlich das meiste Suchvolumen normalerweise dahinter und deswegen merkt man die Effekte da am meisten bei generischeren Keywords, die irgendwelche Kategorien betreffen. Aber meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich immer noch möglich, da ein Wachstum hinzulegen und natürlich in letzter Konsequenz logischerweise auch dann das Umsatz, die Umsatzziele zu steigern und zu vergrößern. Und deswegen bin ich der Meinung, aktuell merkt man die Effekte der KI-Landschaft im E-Commerce jedenfalls noch nicht ganz so stark. Wie sich das ändern wird, können wir nur mutmaßen, das wird sich definitiv ändern, das wird definitiv einen negativen Impact auf die normale SEO-Performance haben, aber dann hast du halt wieder einen Kanal, wenn mehr Agenten losgehen und für dich shoppen oder die Leute einfach mehr über ChatGPT versuchen, ihre Produkte zu kaufen, dann holst du da halt wieder mehr Traffic, weil das ist ja nicht so wie im Ratgeberbereich, ne? Also wenn du jetzt irgendein Problem hast und du willst eine Lösung dafür und du googelst jetzt und hast da irgendwie einen Ratgeber, der dir halt das Problem löst, okay, dann kannibalisiert sich das in Zukunft natürlich mit dem ChatGPT, Claude und Co. Mit der Nutzung von den Chatbots, weil natürlich dann da die Fragen direkt beantwortet werden. Und deswegen sehen wir natürlich auch einen gewissen Rückgang in den Klicks und in den Impressions und in den Traffic. Das hast du ja im E-Commerce nicht ganz so krass, weil die Leute ja trotzdem noch kaufen wollen. Also wenn sie ein Produkt suchen, dann wollen sie natürlich auch logischerweise ein Produkt kaufen. Und ob sie das jetzt über einen Chatbot kaufen oder über Google, sollte tatsächlich meiner Meinung nach eigentlich langfristig egal sein, weil der Kauf muss ja trotzdem irgendwo stattfinden. Ob der Agent oder der Nutzer selber über ChatGPT das jetzt macht oder ob der Nutzer das jetzt über Google macht, spielt dann für mich oder sollte in letzter Konsequenz für mich langfristig ja keine Rolle spielen. Und das ist, finde ich, so den Vorteil, den du im E-Commerce hast, weil es geht ja immer darum, was zu verkaufen. Und die Leute, die wollen ja was kaufen, sonst würden sie nicht googeln, sonst würden sie nicht über ChatGPT den Weg suchen, ne? Sonst würden sie halt direkt in den Laden reingehen. Ne? Dann hast du wiederum das Problem, ja gut, dann gehen sie halt offline. Dann kann ich mit meinem Online-Shop keinen Umsatz machen. Aber das wird ja nicht passieren, dass die Leute irgendwann nur noch offline einkaufen, ne? Im Gegenteil. Von daher sehe ich im E-Commerce aktuell noch nicht so wirklich, wo ich sage, boah, da muss man sich jetzt schon Gedanken machen, ne? Also da muss man sich so leicht negativ Gedanken machen, so Sorgen machen. Gar nicht. Was man natürlich machen muss, ist zu schauen, was man prinzipiell in Zukunft tun kann und tun sollte, um mit den Produkten über die LLMs aufgefunden zu werden. Bevor es aber weitergeht, noch ein paar Worte zu unserem langjährigen Sponsor Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Webseite zu überwachen und zu analysieren. Sie liefern dir viele interessante Zahlen, die dir dabei helfen, die Rankings und die SEO-Performance deiner Webseite zu verbessern und sie noch besser zu verstehen. Neben den Google-Rankings kannst du auch deine SERP-Features und die Backlinks analysieren lassen. Zusätzlich zu diesen Insights bekommst du die Möglichkeit, auch technische Aspekte zu identifizieren und wichtige Rückschlüsse für die Qualität deiner Webseite zu ziehen. Mittlerweile sind auch KI-Features bei Ahrefs mit dabei und du kannst zum Beispiel auch die Sichtbarkeit deiner Webseite in KI-Modellen tracken. Trotz KI und Co. kann ich aber aus eigener Erfahrung sagen, dass die Metriken wie Rankings, Klicks und so weiter immer noch an Relevanz besitzen und überwacht werden sollten. Und ganz ehrlich, das Beste daran, die Ahrefs Webmaster Tools sind für dich komplett kostenlos. Melde dich noch heute an und gehe hierzu einfach auf ahrefs.com/de/webmaster-tools. Ich buchstabiere nochmal. Ahrefs, also A-H-R-E-F-S, Ahrefs geschrieben.com/de/webmaster-tools. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge.
Das ist ja erstmal schon mal schön und ein bisschen beruhigend, ja, denke ich, auch für viele zu hören, weil natürlich selten, ich nehme mal unsere LinkedIn-Bubble, selten differenziert wird zwischen verschiedenen Branchen, sondern er wird dann verallgemeinert, SEO klappt hier nicht mehr oder SEO ist vorbei oder keine Ahnung was. Aber das differenzierter zu betrachten, macht natürlich sehr viel Sinn. Was ist denn dann für dich aktuell, also jetzt funktioniert noch, sag ich mal, Oldschool-SEO. Das klappt aktuell ja noch. Was sind aber die Dinge, die du jetzt schon vorbereitend auch machst? Welche Maßnahmen gehst du für deine Kunden, um auch für die Zukunft ausgerichtet zu sein? Weil SEO ja nie ein, ich setze es jetzt für jetzt um ist, sondern du machst ja jetzt Maßnahmen, die sich dann hoffentlich in den nächsten 6 bis 24 Monaten oder noch länger auswirken.
Genau, genau.
Und wir haben ja Änderungen zwischen, ich nenne es jetzt leider mal so SEO und Geo, da sind ja Unterschiede, die wir machen. Und da gibt's ja auch das Thema strukturierte Daten in Produkten, die dann vielleicht von den Agenten genutzt werden zukünftig. Ist da dann mehr ein Fokus drauf als früher?
Ja, tatsächlich. Also was sich so ein bisschen schon vor dem großen Knall, sage ich jetzt mal, in KI geändert hat, ist, dass sich viele SEOs deutlich mehr Gedanken gemacht haben über sowas wie Shopping Feed. Also das offiziell heißt es Google Merchant Center. Ne, dann gibt es so Merchant Center Next hieß das, glaube ich. Mittlerweile ist das ganz, ganz normale Merchant Center geworden, wo man praktisch die Produktdaten für Shopping-Kampagnen verwalten kann. Das heißt also, du machst zum Beispiel von deinem Shopify-Shop, machst du einen Product-Feed ins Merchant Center und kannst dann da eben die Produktdaten nutzen, damit Google beispielsweise in bezahlten oder aber auch natürlich organischen Produkteinträgen deine Produkte ausspielt oder deine Webseite ausspielt. Das heißt also, wenn du nach irgendwas googelst, nach einem bestimmten Nike-Sneaker oder nach einem Wanderschuh oder was auch immer oder nach einem bestimmten Fahrrad, dann kann es natürlich gut sein, dass du dann auch mit den organischen Produktkacheln platziert wirst in der Google-Suche. Das nennt sich die sogenannten Product Grids oder das sogenannte Product Grid. Da hast du dann wie in den normalen Google Ads Anzeigen hast du dann diese Produktkacheln mit Bild, Preis und so weiter. Egal ob mobil oder auf Desktop, und hast dann da die Möglichkeit, dort eben vertreten zu sein mit deinem Shop. Wenn du jetzt nicht OEM bist, beziehungsweise ein ganz normaler Hersteller, der selber seine Produkte so D2C-mäßig verkauft, dann hast du den Nachteil, also wenn du das nicht machst, dann hast du, wenn du nur ein Händler bist, der verschiedene Fremdmarken im eigenen Online-Shop verkauft, dann hast du halt den Nachteil, dass du mit anderen Online-Shops für dasselbe Produkt konkurrierst. Das heißt also, du bist halt ein Anbieter von vielen, vielleicht auch mit Amazon und Otto und den Marktplätzen zusammen, die praktisch dasselbe Produkt anbieten. Dann ist es immer eine Kombination aus Versandkosten, Preisstruktur und anderen Sachen, die damit reinspielen, Händlerbewertung und Produktbewertung und so weiter und so fort, die deine Sichtbarkeit so ein bisschen beeinflussen können. Und das muss man natürlich auch wissen, dass wenn man Fremdprodukte verkauft, da immer so ein Stück weit, vielleicht jetzt nicht unbedingt einen Nachteil, aber halt eine zusätzliche Herausforderung hat, die man berücksichtigen muss. Der Vorteil ist, wenn du ein Produkt verkaufst, wo du auch gleichzeitig der Hersteller bist, wenn du die eigenen Produkte verkaufst, dass du im Product Grid praktisch alleine dastehst. Aber dann ist halt die Frage, ist das ein Produkt, das auch für generischere Suchanfragen ausgespielt wird, oder wenn jemand nach den Produkten googelt, geht es sowieso nur um deine Produkte, ne? Das ist, dann muss man dann natürlich auch berücksichtigen. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, den man jetzt schon für die Zukunft macht, dass man schaut, okay, wie ist denn so das grundlegende Setup im Merchant Center, beziehungsweise im Product Feed? Passt der? Sind die ganzen Produktdaten richtig übergeben? Läuft der Feed richtig? Sind alle organischen Produkte oder sind die Produkte auch im organischen Feed alle vertreten, die aufgefunden werden sollen? Und wie ist denn eben der generelle Aufbau eines Produkteintrags, eines kostenlosen?
Und da kommen dann ja auch schon die strukturierten Daten ins Spiel, richtig? Also die Feeds werden ja nicht aus dem Frontend gefüttert, sondern im Prinzip aus dem Backend, also aus dem Quellcode mit strukturierten Daten.
Genau, genau. Also du hast einmal die strukturierten Daten für deine Domain, ne, für deinen Shop und kannst die dort ja pflegen. Du kannst die strukturierten Daten in Quellcode einpflegen und du kannst tatsächlich aber auch nochmal im Merchant Center auch nochmal Produktdaten extra pflegen. Idealerweise stimmen die natürlich überein, aber du hast tatsächlich Möglichkeiten, auch ohne diese klassischen strukturierten Daten, diese ganzen Produktdaten im Feed zu hinterlegen und dann dementsprechend ausgespielt zu werden bei Google.
Was ja aber vermutlich, wenn man jetzt wieder langfristig denkt, nicht der klügste Weg ist.
Nein.
Auf der eigenen Website nicht oder nicht ordentlich zu pflegen und nur im Google Merchant Center, weil man sich einfach an das Google-Ökosystem klammert.
Ja.
Aber ChatGPT, Perplexity, Claude, wenn man den fragt, die crawlen ja deine Seite, die nehmen ja nicht mal mehr irgendwie das Wissen vom letzten Jahr, die crawlen ja bei jeder Suche nach so etwas wie Produkten die Seite. Das heißt, es macht ja definitiv Sinn, die alle sauber auf der eigenen Seite einzupflegen und sich darüber mehr Gedanken zu machen als früher.
Definitiv. Und das Wichtige ist ja auch, ne, wir wollen uns ja nachhaltig für die Zukunft aufstellen. Wir wollen ja jetzt nicht nur gucken, okay, dass wir halt im Merchant Center bei Google alles richtig drin haben, dass da alle Preise richtig drin sind, die Produkttitel, Produkteigenschaften und so weiter, ne, Verfügbarkeit, Versandkosten und so weiter, sondern wir wollen natürlich ja auch, dass das auch für andere Suchmaschinen und für andere Bots, egal ob das jetzt ein ChatGPT-Bot, ein Claude-Bot oder was auch immer ist, wir wollen ja, dass die Preise, die Verfügbarkeit, Produkttitel und so weiter alles wirklich ausgelesen werden können, damit auch dem Agenten das verarbeiten können. Und es gibt ja auch dafür sowas wie, das nennt sich Agentic Commerce Protocol, also ACP, ist es, glaube ich, abgekürzt. Ich kenne es halt nur mit Agentic Commerce Protocol. Da hat OpenAI im Herbst letzten Jahres, September, Oktober, haben die da mal selber was dazu veröffentlicht und haben das Ganze im Rahmen vom Instant Checkout
das war der erste große Hype um, oh je, jetzt werden alle nur noch über ChatGPT kaufen und hier sind wir jetzt so grob 6 Monate später und es hat noch keiner jemals über ChatGPT was gekauft.
Genau, das ist so ein bisschen, da war ja dann der Aufschrei ganz groß, ja, jetzt kommt hier dieses Agentic Commerce Protocol und jetzt, wer jetzt da nicht vertreten ist und das nicht nutzen kann, der wird jetzt sofort im nächsten Monat vor die Hunde gehen sozusagen. Ja, das war ein völliger Quatsch, aber es ist schon wichtig, dass man praktisch Produktdaten und die ganzen technische Seite so weit optimiert, dass natürlich auch Agenten sowas verarbeiten können, herausfinden können, okay, welche Einsatzzwecke hat das Produkt, ne? Wann kann ich es einsetzen, was ist der Preis, wie ist die Verfügbarkeit und so weiter und so fort. Also alle wichtigen Daten rund um meinen Shop und rund um den Produkt, um das eben auch richtig ausspielen zu können und die Relevanz auch bewerten zu können. Und da ist OpenAI recht weit vorangeschritten oder sehr stark vorangeschritten und hat da auch zum Beispiel eine Kooperation mit Shopify ins Leben gerufen, die darauf zielen sollte oder zielt, dass man auch über ChatGPT direkt einen Checkout vornehmen kann. Und ich glaube, das gibt's tatsächlich mittlerweile schon in den USA. Da kann man, glaube ich, schon direkt, müsste ich jetzt echt mal nochmal gucken, Schande über mein Haupt, dass ich das jetzt nicht auswendig weiß, aber ich glaube, der ist mittlerweile schon komplett verfügbar in den USA. Und da kann man dann eben tatsächlich mit Shopify-Shops das so anbinden in ChatGPT über dieses Agentic Commerce Protocol und so ein Feed, dass man dann da auch den Checkout direkt in Zukunft vornehmen kann.
Was jetzt aber noch nichts ist, was man jetzt aktiv machen muss. Also
nein,
und vor allem, das ist ja noch so weit in der Zukunft, vor allen Dingen für Deutschland und bis es sich bei den Menschen durchsetzt,
ja,
dass man da noch nicht jetzt ran muss.
Genau, erstens, man muss da noch nicht jetzt ran und zweitens, den Vorteil für Shopify liegt vor allem darin, dass du eigentlich nichts machen musst, tatsächlich. Ja. Also Shopify wird diese Schnittstelle eigenständig zur Verfügung stellen, du musst nicht irgendwie deine Liquids, also dein Quellcode anpassen, du musst nicht irgendwie reingehen und irgendeine Erweiterung installieren, sondern das wird schon von Shopify, ich glaube eigentlich mit den meisten Themes auch so dann eingerichtet, dass das dann auch funktioniert mit ChatGPT. Das ist der große Vorteil gegenüber, aktuell jedenfalls, gegenüber CMS wie Shopware oder anderen, wo man noch nicht ganz sicher weiß, wie das dann gehandhabt wird in Zukunft. Ich denke mal, dass es da dann auch irgendeine Lösung geben wird vom Anbieter oder vom Hersteller. Und von daher ist das schon mal ganz gut, dass in den meisten Fällen man sich nicht krass Sorgen über dieses Agentic Commerce Protokoll machen muss und den Instant Checkout. Man muss natürlich wissen, was dazugehört, saubere Produktdaten und so weiter und dementsprechend dann auch sich Gedanken machen, ne, dass wir da auch dementsprechend alle technischen Voraussetzungen erfüllen. Aber in den meisten Fällen, vor allem wenn man sowas wie auf Shopify setzt, ist das kein größeres Problem normalerweise.
Ja, ein weiterer Punkt, der kommt jetzt mal von meiner Seite, auch wenn ich kein E-Commerce-Spezialist bin, ist auf jeden Fall ja auch, was Hans angesprochen hat, warum er dieses ganze Grounding-Page-System beziehungsweise diesen Standard ins Leben gerufen hat. Wer noch nicht reingehört hat, es lohnt sich wirklich, mit ihm ihm zuzuhören in unserer letzten Folge, weil er sagt, es geht gar nicht so sehr, dann Standard zu etablieren, der immer eins zu eins gleich ist, sondern seine Intention grundsätzlich dahinter ist, dass die Unternehmen wieder mehr über ihre Entitäten nachdenken. Oder was heißt wieder, sondern vielleicht, dass sie mal anfangen, über ihre ich kann schon langsam nicht mehr quatschen. Entitäten zu reden. Denn das ist, denke ich, auch was, insbesondere bei größeren Unternehmen, was schnell im Alltag untergeht oder irgendwie so gesagt wird, ja, das Marketing-Team macht es schon. Oder es denkt einfach gar keiner dran, dass sich wirklich überlegt wird, okay, was sind wir für eine Entität, also unsere Marke, wofür steht die nicht? Ne? Diese Abgrenzung finde ich eine der stärksten Sachen in dem ganzen Grounding-Page-Prinzip, ist die Abgrenzung zu anderen Marken. Und was haben wir noch für Entitäten, die für unser Business wichtig sind? Und da geht es ja gar nicht drum, dann in einem Online-Shop für jedes einzelne Produkt eine Entität oder Identität auch für dieses eine Produkt zu schaffen, sondern es geht darum, sich Gedanken zu machen, was ist unsere Hauptentität? Ist es unsere Marke? Ja, meistens ist es die Marke. Was haben wir denn noch für Entitäten? Okay, vielleicht haben wir wirklich einen Geschäftsführer, der auch bekannt ist, dann sollte der mit drauf. Vielleicht haben wir einen starken Head of SEO, der super bekannt ist, den würde ich vielleicht auch als Entität mit reinwerfen, weil der einfach bekannt ist und dann die Verknüpfung dieser Entitäten erfolgt. Und vielleicht habe ich, gut, bei Herstellern, ne, das kannst du dann besser sagen, die wirklich eigene Produkte haben, nicht nur Aggregatoren anderer Produkte sind, die können bestimmt auch sagen, alles klar, wir haben hier drei eigene Produkte und für die bauen wir im Prinzip das Ganze mit einer eigenen Entität auf und definieren das auch so.
Das ist definitiv
mit Sicherheit auch eine wichtige Sache, nicht nur für, in Anführungszeichen, irgendein SEO oder Geo oder sowas, sondern für die gesamte Online-Sichtbarkeit und die Identität der gesamten Marke, oder?
Ja, definitiv. Also der Vorteil ist ja, ne, dass du die Daten in der eigenen Hand hast. Du kannst die Produktdaten gut pflegen, du kannst sie gut verwalten. Die sind ganz klipp und klar geregelt. Und dementsprechend hilft das ja auch gerade so Agenten beziehungsweise LLMs einfach allgemein zu identifizieren, welche Produkte du anbietest, ne, und dann dementsprechend auch zu verstehen, okay, für was steht dein Online-Shop? Also welche Entität verbirgt sich hinter diesem Shop XY? Weil du hast halt viele Gravel-Bikes oder, keine Ahnung, du verkaufst halt Fahrrädern. Okay, dann weiß der, dann weiß der Agent, beziehungsweise weiß das LLM über den Agenten, okay, das ist jetzt ein Shop, die haben sehr viele Fahrräder. Das Fahrrad ist zum Beispiel ein sehr beliebtes Modell, beispielsweise, weil das wird auch auf Review-Plattformen intensiv getestet und da gibt es viele Testberichte. Dementsprechend hole ich mir jetzt noch die Produktdaten über das Rack, ne, und dann geht der Bot und holt sich noch die frischen Produktdaten ab, kann dann die Preise direkt nennen, wann es am besten geeignet ist, mit welchen Eigenschaften das Fahrrad ausgestattet ist, zum Beispiel verschiedenste Gangschaltungen oder Bremsanlagen, die man halt dann im Gelände beispielsweise eher braucht, wie im Stadt mit einem Citybike oder so, ne? Oder es wird oft genutzt zum Pendeln, ne? Und dann sucht jemand ein Pendlerbike, ne? So ein Citybike, wo halt gemütlich zum Pendeln ist. So, dann hast du halt bestimmte Eigenschaften in den Produktdaten mit drin und oder über die Produktdaten mitgegeben, die halt das Produkt dann als möglichst relevant erscheinen lassen. Und dementsprechend hast du da auch vor allem als eigener Hersteller sehr, sehr viel Kontrolle über die Produktdaten, die du dann praktisch mitgeben kannst. Natürlich auch, wenn du Drittprodukte verkaufst, aber vor allem auch als Hersteller hast du da sehr, sehr viel über das beispielsweise Google Manufacturer Center, das ist dann für Hersteller, nicht Merchant Center, sondern Manufacturer Center, kannst du dann auch deine Produktdaten nochmal explizit auch für Google gut und vor allem vollständig übergeben.
Ja, das ist absolut richtig und auch wichtig. Ich meine, das ist auch viel wieder Grundlagen-SEO an sich, ne? Also auch eigentlich da ist schon, ja, nichts Neues dabei. Nur verschiebt sich, wie wir das so oft sagen, die Priorität ein wenig, ne? Ja. Und ich denke, eine weitere Sache, die man, ich würde die einfach noch zum Abschluss mit reinwerfen. Wir müssen gar nicht so detailliert drauf eingehen, weil wir das schon in vielen anderen Podcast-Folgen gemacht haben. Aber was für Ratgeber und Content-Sites zählt in Form von, ich nenne es jetzt wirklich Geo, zählt natürlich auch für Kategorieseiten. Das heißt, wie schreibt man dort dann die Texte, die drauf sind? Klar, wir haben ja dort natürlich einen ganz anderen Aufbau, weil wir die Produkte erstmal sehen sollten und nicht ewig lange Texte, ist ja klar. Aber auch wie diese Texte dann unten drunter geschrieben sind. Wir haben es schon seit immer gesagt, dass das keine SEO-Texte sein sollen, also nicht einfach Gebrabbel für SEO, sondern wirklich auch dort schon auf Need eingegangen werden sollte, auf Fragen eingegangen werden sollte. Und ich denke, alles, was wir so in den letzten Folgen zum Thema Content-Optimierung für KI und LLMs gesprochen haben, kann man auch übertragen auf diese Kategorieseiten. Also grob gesagt, mal zu testen, ob Überschriften nicht in einer Fragestellung besser sind als in einer Nicht-Fragestellung. Ja. Also statt zu sagen, darum sind unsere Boxspringbetten die besten, zu sagen, warum sind unsere Boxspringbetten die besten oder die Marke und die Boxspringbetten, ne?
Also, oder warum eignet sich der Härtegrad 3 für XY?
Genau, also wirklich sowas. Die Fragestellung, weil das ja etwas ist, was laut manchen Untersuchungen einen Vorteil bringt, dass man einfach die Fragestellung so abfrühstückt, wie die im Zweifel auch vielleicht über KI gestellt wird und dann auch direkt auf den Punkt kommt. Und nicht drumherum brabbeln. Ja. Und das ist der ganz wichtige Faktor. Das haben wir auch vorher schon immer gesagt, dass man da nicht rumbrabbeln soll. Aber Fluff bringt die Seite um Traffic oder um Sichtbarkeit. Da bin ich mir sicher.
Definitiv. Und ich sag, also man sagt ja allgemein immer, ja, es muss irgendwie so semantisch reich sein. Ich sag immer, es sollte auf den Punkt gebracht sein und vor allem den Einsatzzweck, den Verwendungszweck klar rausstellen. Dann hast du jetzt zum Beispiel irgendwie so eine spezielle Reifenprofil. Dann schreib zum Beispiel nicht, unser Gravelbike ist ausgestattet mit dem Pro Grip, äh, Pro, ProGrip-Gummi, bla bla bla, sondern du sagst, okay, unser ProGrip-Profil hat eine extreme Rutschfestigkeit, sorgt dafür, dass du selbst auf sehr kieseligen Straßen oder kieseligen Wegen sicher fahren kannst und nicht Angst hast, wegzurutschen oder irgendwie sowas. Ne? Ich kenne mich gar nicht aus mit Gravelbikes, keine Ahnung. Aber es geht wirklich darum, den Einsatzzweck und den klaren, die klaren Nutzungsvorteile von dem Fahrrad beispielsweise klar rauszustellen. Wann eignet sich das Produkt so gut und warum eignet sich es in der Situation so gut? Damit auch eben dann die LLMs langfristig verstehen oder herauslesen können, bei welchem Einsatzzweck dieses Fahrrad so gut ist und warum es da so gut ist, weil dann tippt jemand ein, ich brauche ein Gravelbike für dieses und jenes, ne? Und dann werden eben Produkte vorgeschlagen, die genau diese Vorgabe erfüllen oder genau diese Anforderungen erfüllen. Und deswegen ist es umso wichtiger heutzutage oder mittlerweile, dass man halt ganz klar so einen Bedeutungsrahmen gibt und sagt, okay, dieses Produkt eignet sich so krass für diesen und jenen Verwendungszweck oder diesen und jenen für diese und jene Situation. Ich hatte das ganz kurz, du wolltest kurz was sagen, aber lass mich das noch ausführen. Ich hatte das vor kurzem gelesen bei einem Beispiel von, ich glaube, es war ein Wanderrucksack. Da hieß es dann im Text richtig gut gemacht und der wurde dann auch tatsächlich von ChatGPT, ich habe das dann ganz immer getestet, wurde auch vorgeschlagen mehrmals. In verschiedenen Tests habe ich das durchgeführt. Und da stand auf der Produktseite, dieser Wanderrucksack hat so und so viel Liter und reicht dir perfekt für 3 bis 5 Wandertage am Stück. Ne? Da kannst du alles einpacken, dein Tarp noch mit dabei, Wechselklamotten, dies und jenes. Und da wurde ganz klar zum Beispiel schon der Zeithorizont vorgegeben, für welche Wanderung oder für welchen Ausflug, ne, für welche Länge des Ausflugs der Rucksack sogar reichen würde. Das heißt also, wenn ich jetzt einen 5-Tages-Ausflug machen will, in die Berge und will da zelten und so, dann weiß ich, okay, cool, der Rucksack ist tatsächlich dafür gedacht, dass ich auch bis zu 5 Tagen da unterwegs sein kann. Und jetzt fragst du sowas in ChatGPT und fragst ChatGPT, ey, ich suche einen Wanderrucksack, ich habe Bock, irgendwie 5 Tage in die Berge zu gehen. Welche Wanderrucksäcke sind denn dafür passend? Oder wie groß muss der sein oder was auch immer. Und dann hast du nämlich genau die Infos, die dafür wichtig sind, was halt auch heißt, du musst dich mit der Zielgruppe beschäftigen und rausfinden, was denen zum Beispiel auch typischerweise sehr wichtig ist. Ne? Das ist halt auch so ein Ding.
Ja, du hast perfekt beschrieben und ein perfektes Beispiel für das gebracht, was ich noch sagen wollte, nämlich, dass man nicht einfach mit irgendwelchen coolen Entitäten flexen soll, irgendwelche eigenen Systeme, die coole Namen haben, ne, weil du so FlexiGrip oder keine Ahnung, wie man irgendwas nennt. Es gibt ja Seiten, da steht dann einfach so, ja, mit unserem FlexiGrip ist das ausgestattet, deshalb ist das gut, aber kein Mensch weiß, was das jetzt bedeutet
in
der Praxis.
Ja.
Und ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, es war auch Hans. Das ist mir im Kopf geblieben, der hat das Beispiel gebracht, mit Waschmaschinen und der Lautstärke von Waschmaschinen, dass da gern die Dezibel dabei stehen, aber keiner weiß jetzt genau, okay, erschreckt sich jetzt meine Katze oder mein Hund bei der Dezibelanzahl, weil Dezibel, wie viele Menschen können wirklich wissen, ab was ist laut, was ist nicht laut, ne?
Ja. Und
das sind dann eben genau die Sachen, auf die wir mehr Wert legen müssen, nämlich, dass wir klare Anwendungsfälle rausarbeiten, die unsere Zielgruppe interessieren. Wie bei deinem Beispiel, Rucksack, wie lang kann ich damit wandern? Wie viel passt da rein? Nicht in Form von Litern, sondern in Form von, wie viele Tupperdosen kann ich da reinpacken? Und passt mein Zweimannzelt oder ein Viermannzelt da rein? Ne? Also wirklich pragmatische Fragen, die der Zielgruppe im Kopf sind. Und ja, dann ist man auch vorgeschlagen, weil so googelt man zukünftig.
Wahrscheinlich. Also
wenn man jetzt noch nicht so weit ist, in Suchmaschinen ist es vielleicht noch nicht so, dass man so ausführlich promptet, ne? Aber in ChatGPT ist es definitiv so. Oder in Claude, ne? Ich habe ja das neue Mikrofon, habe ich ja letztens auch erzählt. Da habe ich einfach reingeschrieben, hey, ich habe jetzt hier das Rode Podcaster, finde ich fantastisch, ich will die gleiche Tonqualität. Aber es nervt mich, dass ich immer das Ding küssen muss, damit man nicht gut hört. Ich muss da immer ganz nah dran, ich muss das aufessen. Und welches empfiehlst du denn dann? Und dann hat er mir 3 empfohlen und dann habe ich da nochmal nachgefragt und dann hat er mir nur noch 1 empfohlen und das war das Shure, das ich jetzt habe und das ist super. Und das sind dann ja wieder Sachen, da könnte man auch mit sowas arbeiten, wenn man jetzt anstelle von Shure wäre, dass man sagt, super Alternative zum oder super Upgrade im Vergleich zum Rode Podcaster, weil es ist ein, ich weiß nicht, wie die heißen, Resonanzmikrofonen oder sowas, keine Ahnung, wie die genau heißen.
Die irgendwie eben, Membran, irgendwas mit Membran, ja.
Genau, also es ist halt so ein Mikrofon, das aus der Distanz auch mehr Ton aufnimmt und du musst nicht nur so nah dran sein. Dafür hat es auch wieder den Nachteil, wenn hier viele Geräusche außenrum sind, werden die mit aufgenommen. Aber wenn das so kommuniziert ist, dann ist es ja wieder Futter, das genau passt zu einer Suchanfrage von einem echten Menschen. Und das ist das, worauf wir weiterhin uns fokussieren müssen. Wenn wir für KI optimieren, optimieren wir am Ende wieder für Menschen. Also auch das dürfen wir nicht vergessen beim Ganzen. Wir müssen Entitäten nennen, Entitäten definieren, bla bla bla. Am Ende, selbst wenn wir für KI optimieren, optimieren wir für Menschen. Das Gleiche, was wir schon immer gesagt haben beim SEO, wir optimieren am Ende für einen Menschen. Wir optimieren für positive Nutzersignale und die kommen von einem Menschen. Und das dürfen wir bei diesem ganzen Wahnsinn auch nicht vergessen, auch wenn jetzt coole Worte überall sind mit Grounding Pages, mit dem Grounding von den KIs, mit LLM-Bots, mit semantischen Strukturen, Kohärenzen, bla bla. Ich weiß gar nicht, was da alles an coolen Begriffen rumfliegt. Am Ende geht's wieder ums Gleiche, ne? Wir optimieren unseren Kram für den Menschen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Abschlusswort. Oder hast du noch was?
Definitiv, nein, damit können wir abschließen. Was ich noch sagen wollte, also wenn ihr irgendwie mehr erfahren wollt zu einzelnen Aspekten, dann lasst uns doch gerne einen Kommentar auch auf Spotify da. Falls euch da irgendwie noch Themen im E-Commerce gezielt interessieren, sowas wie irgendwie gerade der Product Feed oder was zum Agentic Commerce Protocol oder irgendwie einzelne Aspekte oder wie man Produktseiten besser macht. Lasst uns da gerne einen Kommentar da, dann nehmen wir es auf jeden Fall definitiv in die Liste mal mit auf und machen da noch eigene Folgen dazu. Weil das war jetzt nur so heute so ein kleiner Überblick, ne? Ein bisschen allgemein über das Thema, so wie ich aktuell oder wie wir aktuell so die Entwicklung im E-Commerce sehen. Ne? Ich tausche mich auch immer regelmäßig mit dir aus. Und wenn wir da einzelne Aspekte irgendwie nochmal aufgreifen sollen in Zukunft, dann lasst uns da gerne mal einen Kommentar da und wir nehmen das mit auf.
Und zwei ganz wichtige kurze Sachen noch zum Abschluss. Zum einen Shoutout an Yannick, der hier jetzt mir gegenüber sitzt und guckt, okay. Hä, was? Wenn du Unterstützung mit deinem E-Com-Shop brauchst, kann ich dir sehr empfehlen, ich bin natürlich so ein bisschen biased, aber nur ein bisschen. Aber ich kenne halt viele Insights, auch wie er mit Kunden arbeitet und auch Ergebnisse, die er nach außen nicht teilen darf. Deswegen kann ich dir sagen, dass du da auf jeden Fall gut aufgehoben bist. Schreib's ihm einfach mal über LinkedIn, da ist er eigentlich immer erreichbar. Und der zweite Shoutout geht an mich.
Ja, definitiv.
Richtig, Shoutout auch für dich. Sind richtige biased Shoutouts hier. Definitiv. Nämlich an meinen neuen Podcast Ehrlich Selbstständig, in dem ich so ein bisschen aus meinen 12 Jahren Selbstständigkeit berichte im Online-Business, ohne das Ganze zu beschönigen und immer nur coole Hype-Sachen zu schreiben, sondern auch mal, wie es wirklich in der Praxis aussieht. Auch mal, was schief geht, meine Erfahrungen, meine Gedanken zur Entwicklung. Und eine der neuesten Folgen, wenn du reinhören willst, passt hier gut zu diesem Podcast, nämlich meine Gedanken darüber, ob SEO sich im Jahr 2026 noch lohnt. Und da gebe ich jetzt keine Antwort drauf. Dafür musst du den Podcast reinhören. Wir verlinken beides natürlich in den Shownotes, sowohl Yannicks LinkedIn-Profil als auch meinen Podcast. Und dann freuen wir uns, dass du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Hinterlass uns natürlich ein Abo und, wie Yannick sagt, gerne einen Kommentar über Spotify. Wir antworten ab sofort. Früher haben wir das nämlich nicht gemacht, weil wir es vergessen haben, dass es das gibt.
Ja, wir haben tatsächlich echt lange Zeit keinen
Spotify-Creator-Profil. Wir wussten das gar nicht so richtig, dass wir da richtig antworten können. So, wir sind so ein kleiner Podcast, da dachten wir können sowas nicht. Aber doch können wir auch. Deswegen ab jetzt wird geantwortet. Deswegen schreib uns gerne einen Kommentar auf Spotify und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann.